Wir haben halt, unser Thema ist Medien in Konkurrenz zum Wort Gottes. Und wie kann ich gerade jetzt meine Freude fördern oder wie kann das gefördert werden, dass das Wort Gottes mehr Raum einnimmt? Vielleicht können wir auch jetzt schon ein bisschen beginnen mit dem Thema. Wir müssen schauen, wie sich das entwickelt. Aber diese Stunde wäre auch gedacht jetzt, dass wir ein bisschen noch ins Gespräch kommen über dieses Thema, das ganze Thema Medien überhaupt, dass auch ihr von eurer Seite was sagen könnt und oder auch fragen könnt, dass wir über dieses ganze Dilemma, in dem wir stecken, dass wir dadurch, dass wir so stark von den digitalen Medien beschäftigt werden, dass wir es eigentlich ein bisschen verlernt haben, dieses gründliche und viele lesen im Wort und viele suchen Gottes in der Stille, wie es uns da geht und warum das so ist und warum der Film so wichtig geworden ist, warum man unbedingt so viele Filme schauen muss und so viel Fernsehen schauen muss und so viel im Computer sein muss. Das ganze Thema ein bisschen, also jetzt von eurer Seite auch, wo da noch Sachen sind, wo ihr meint, dass darüber sollten wir noch sprechen oder auch vielleicht sogar Beiträge eurerseits oder schlechte und gute Erfahrungen eurerseits. Beten wir, dass der Herr uns also führt in der Stunde, dass wir das Richtige sprechen und austauschen. Gut, also vielleicht einige Sachen noch, das ist jetzt ein bisschen unstrukturiert, was ich jetzt sagen werde, aber man muss sich auch ein bisschen so Zeit nehmen über diese ein bisschen zu reflektieren über das, was wir jetzt schon gehört haben und was uns so beschäftigt. Ich merke, dass unser Leben heute so stark mit, also ich spreche jetzt von meinem Leben, ich kann jetzt nicht für jeden sprechen, der im Raum sitzt, aber ich merke, dass mein Leben so stark mit den Medien verbunden ist. Mein Leben ist ganz anders als vor 25 Jahren. Vor 25 Jahren hatte ich keinen Computer. Genau vor 25 Jahren bekam ich einen Computer, vor knapp 25 Jahren habe ich angefangen damit und am Anfang war das alles sehr spärlich und die Computer haben auch nicht viel geleistet und man konnte halt einfach ein paar Sachen erledigen, die man sonst mit der Schreibmaschine geschrieben hat, hat man halt auf Computer geschrieben und ausgedruckt, das war es dann schon. Ja. Das war noch recht praktisch. Aber als dann, das war 1990, oder? Und dann hat sich dann die Zeit recht schnell geändert, wenn ich so zurückschaue, die letzten 25 Jahre, als der Computer dann in die Häuser kam. Bei uns, wir haben dann bald einmal einen besseren Computer gehabt. Ich kann mich erinnern, im Jahr 92 haben wir schon einen recht guten Computer gehabt. Wir waren in Amerika und kamen dann zurück mit dem Computer, habe ich mir extra dort gekauft. Es war nicht einmal ein Laptop, es war ein richtiger Desktop-Computer, den wir noch so mitgeschleppt haben. Und dann begann das, dann begann es schon. Da hat man, auf diesem Computer konnte man Spiele spielen. Also da gab es so, die waren installiert, das waren ganz einfache Spiele. Das waren so 5, 6 Spiele, die waren drauf auf dem, ich weiß nicht, Windows hieß das wahrscheinlich schon damals, ja. Und ich habe das, tatsächlich hat uns das schon gepackt. Also schon im Jahr 1992 saßen wir vor dem Computer und haben da irgend so Minesweeper oder wie das heißt, wo man da irgendwo draufdruckt und dann gibt es irgendwo eine Knallbombe, dann ist es, die darf es nicht erwischen und irgendwie so. Ja. Und wir haben das nicht nur minutenlang, sondern ich glaube sogar stundenlang, ich weiß es nicht, jedenfalls aber größere Teil von einer Stunde ging drauf, um solche Spiele zu spielen. Ja. Und man denkt, ja, darf man ja, ist ja nicht verboten, warum darf man nicht so ein Spiel spielen? Grundsätzlich hat man nichts dagegen, man kann einmal zur Erholung ein Spiel spielen. Nur, das kommt dann immer wieder und dann spielt man ein anderes Spiel und das und jenes und das nimmt ja die Zeit weg und das ist ja die Freizeit, das ist ja nicht die normale Zeit meines Lebens, das ist die Freizeit, die ich ohnehin schon so wenig, so knapp habe, genau die Freizeit geht drauf, die ich sonst vielleicht mit den Kindern gespielt hätte oder mit meiner Frau gesprochen hätte, bin ich jetzt einfach starr und still vor dem Bildschirm gesessen und habe da geklickt, wo ich irgendwo klicken soll. Ja. Also das hat mich selber, obwohl ich ja gedacht habe, ich bin da nicht so gefährdet. Genau mich hat es reingezogen. Also diese Spiele Heute ist es aber ganz anders. Heute hat man Videospiele auf ganz andere Art, viel, viel interessanter. Und wie viel mehr meine Kinder, die noch gar nicht, ich war damals schon 35 Jahre alt fast. Und ich wusste was vom Leben und ich wusste, wie man sich Zeit einteilt und ich wusste was von Disziplin. Und doch hat es mich gepackt. Also da sieht man, das hat doch eine gewaltige Kraft, diese Computerspiele. Jedenfalls, als dann das Internet kam, also in unser Haus kam das Internet, glaube ich, im Jahr 1999, wenn ich mich richtig erinnere, oder war es 98, da haben wir dann den ersten Internetzugang bekommen. Zuerst war das nur E-Mail und sonst nichts anderes. Aber dann ging es schon los. Mit E-Mails hat man dann schon relativ viele Briefe geschrieben, die man sonst nicht geschrieben hätte. Also hat schon sehr viel Zeit verschlungen. Und dann kamen auch Computerprobleme dazu, weil der Computer macht ja immer Probleme. Irgendwas ist immer kaputt oder so. Und dann geht man wieder Computerprogramme kaufen und ausprobieren und so weiter. Und so macht man dann die Jahre durch. Und es ist immer Zeit gewesen, viel Zeit. Und dann kam halt der Internetzugang, wo man ständig ins Internet kann. Das ist dann noch nicht so lang her. Das WLAN, bei uns ist das jedenfalls noch nicht so lang her, als das in mein Haus kam. Aber seit wir da an unserem neuesten Ort wohnen in Detlikon, da haben wir das. Also das ist jetzt ungefähr 7, 8 Jahre her. Da haben wir diese Art jetzt, dass man eigentlich immer mit dem Internet verbunden ist, es sei denn, man geht extra hin und schaltet den Router ab. Ja, dann hat man dann kein Internet. Aber das hat uns, also mein Leben hat das verändert und auch mein Verhalten hat es verändert. Und jetzt ist mal interessant, was geschieht, wenn man jetzt einmal 2, 3 Wochen irgendwo ist, wo man keinen Computer hat, wo man keinen Computer dabei hat, wo man nur Bücher hat, wo man nur die Bibel hat und nur die Familie, die Menschen. Da geschieht etwas. Da macht man Erfahrungen. Man lebt wieder anders. Da merkt man, dass, also wenn da etwas anders ist, dann bedeutet das, dass Computer doch eine sehr, sehr große Rolle spielt im Leben. Also es ist das eine, Computer. Und das andere ist das Fernsehen oder der Film an sich. Also es muss ja nicht Fernsehen sein, man hat ja heute DVDs und man kann die DVD da reinschieben in Computer, im Laptop und kann auch im Laptop jetzt Filme anschauen. Oder man kann sogar übers Internet Filme anschauen, also alles, ich brauche gar keinen Fernseher mehr dazu. Filme ich dachte oft, ich bin da gefeit gegen solche Dinge, aber das war genauso nicht der Fall. Genauso ich kann mich oft erinnern, da war der Fußballwahnsinn, nenne ich das, der jetzt gleich in 2 Wochen wieder anfängt. Ich habe jetzt schon Sorge. Das ist der Fußballwahnsinn und dann habe ich mir oft nach dem Fußballspiel, das ich mir angeschaut habe, habe ich mir gedacht, Mensch, jetzt warst du 2 Stunden vor dem Kasten. Jetzt was hättest du in 2 Stunden alles machen können? Und ich habe mir gedacht, warum bin ich eigentlich vor dem Kasten gesessen? Warum eigentlich? Und da habe ich gemerkt, das ist genau wie beim Spielen im Casino, oder? Manchmal machst du einen Gewinn und sonst hast du immer Verlust, aber manchmal hast du einen Gewinn. Und beim Fernseher siehst du und denkst, Mensch, ist das langweilig, Mensch, spielen die schlecht. Aber manchmal gibt es was Interessantes. Ja, und auf diesen einen Moment wartet man, wenn der jetzt stürmt aufs Tor und alles passt und jetzt gibt es genau diese Spannung, auf die wartet man im Ganzen, diese 2 Stunden lang. Wie viele solche Momente werde ich dieses Mal bekommen, wo die Spannung so steigt und wo die dann vielleicht sogar noch ein Tor schießen? Also eigentlich ist es ein Spiel mit unseren Emotionen. Und man denkt sich, wofür eigentlich? Es ist rein ein innerer Kick, die irgendwie, dass ich halt brauche, um meine Glücksgefühle ein bisschen zu befriedigen. Natürlich kommt noch hinzu, wenn sogar noch die eigene Mannschaft oder die Mannschaft, die man favorisiert, sogar noch das Tor schießt oder so, dann ist es noch schöner. Aber man fragt sich, was ist hier eigentlich geschehen? Man ist hier, was hat das für Wert in Bezug auf die Ewigkeit? 0. Was hat das für Wert in Bezug auf meine Familie? Manchmal haben wir gesagt, na, wenigstens wenn ich mit meinem Sohn gemeinsam schaue, dann haben wir in der Zeit Gemeinschaft. Es ist keine Gemeinschaft, das ist gelogen. Das ist wirklich nicht echte Gemeinschaft. Wenn wir nachher sagen, ja, das war ein super Spiel. Was ist das für Gemeinschaft? Ja? Wenn ich mit ihm selber gespielt hätte, da hätte man ganz andere Art von Gemeinschaft gehabt und körperliche Ertüchtigung auch und so weiter. Also eigentlich ist diese ganze Sache, wenn man es mal im Licht der Ewigkeit betrachtet, ziemlich sinnlos. Wenn man zuschaut, wie 22 Millionäre sich da jagen, um eine nächste Million zu gewinnen. Was soll das Ganze? Also ich will nur sagen, wir sind hier doch sehr, wie sagt man, suggeriert, also verführt worden von Suggestivkräften. Ich lese da etwas vor von einem Buch von Walter Schäble, das heißt Das magische Bild, eine biblisch-seelsorgerliche Bestandsaufnahme, geschrieben im Jahre 1980 etwa, also sehr altes Buch, ja, 1980. Aber ich bekam das erst vor ein paar Tagen in die Hand. Das heißt, ich habe es in meinem Regal stehen gehabt, aber nie gelesen. Aber dann, vor ein paar Tagen habe ich es dann rausgenommen und jetzt auf der Fahrt habe ich ein bisschen gelesen, knapp vorher noch ein bisschen gelesen. Und ich habe gemerkt, dass der sehr radikal da an das Thema herangeht, aber er versucht es sehr von der Bibel aufzuarbeiten. Und er zeigt auf, dass wir eigentlich das Opfer eines Angriffs geworden sind, eines Angriffes von dem Feind. Er zeigt hier, dass diese Filmmanie oder diese Filmsucht oder dieses Filmeschauen, Sucht sagen wir ja nicht gerne, denn wir wollen ja nicht sagen, dass wir süchtig sind, aber vielleicht diese übermäßige Filmfreude, die wir haben, dass das sehr ungesund ist für unser geistliches Leben und dass das auch von der Bibel her nicht, von Gott nicht so beabsichtigt gewesen ist und dass wir uns nichts Gutes tun. Ich möchte ein paar Dinge da vorlesen. Lenin. Lenin ist ja allen bekannt vom Leninismus, Russland, Kommunismus und so weiter. Lenin sagte... Nein, vorher Goebbels, dann Lenin. Der zur Politik übergewechselte Jesuitenschüler Goebbels wusste, was er tat, als er 1933 gleich das gesamte Kinowesen in seine Regie nahm. Damals wurde das Kino modern, 1933. Also von der Zeit haben wir jetzt niemanden mehr unter uns. Bitte? Ah, er habe ich dich übersehen. Du könntest uns vielleicht jetzt einiges sagen. 1933 also hat Goebbels das gesamte Kinowesen in seine Regie genommen. Ein Biograf nannte ihn den hohen Priester und Hexenmeister eines neuen magischen Kultes. Er hat das wirklich verstanden, das Kino zu verwenden als Propagandamaschine für seine Sachen. Lenin, also der Film regiert die Welt. Der Film regiert die Welt. So stellte schon vor Jahrzehnten die katholische Filmrundschau in Pater Muckermanns Korrespondenzbüro fest. Ein Ausspruch Lenins lautet, der Film ist von allen Künsten die wichtigste, weil durch ihn die breiten Massen des Volkes beeinflusst werden. Die Leute haben gewusst, Goebbels, Lenin, die haben gewusst, wenn ich die breiten Massen des Volkes erreichen will, der Film ist das Ideale. Der Film regiert die Welt. Der Film ist von allen Künsten die wichtigste. Nicht umsonst bemächtigten sich Diktatoren unverzüglich des Mediums Film. Der Erfinder des Kinos, Edison, ist dann an die Kirchen herangetreten und hat den Kirchen gesagt, die Kirchen sollten das doch verwenden, den Film als Werbemittel für die Religion. Aber diese haben abgelehnt. Und so hat sich die Vergnügungsindustrie des Mediums Film bemächtigt. Und dieses Versäumnis sollte man wieder aufholen, haben dann einige später gedacht und haben sie den Film reingeholt in die Gemeinden und haben dann mit dem Film gearbeitet. Ich weiß, dass heute viele arbeiten mit dem Jesusfilm und zeigen überall den Jesusfilm. Ich habe da gemischte Gefühle, muss ich sagen. Ich weiß, dass man sehr viel tun kann in Ländern, in denen der Film noch was ganz Besonderes ist, weil die den Film eigentlich nicht kennen und dass man da ganz besonders die Massen erreichen kann. in Ländern, in Afrika zum Beispiel, wenn man da Filme zeigt, die Leute kommen, die Leute schauen sich den Jesusfilm an und es hat sehr gute Auswirkungen auf die Leute, weil das ist was Neues, das ist für die, also ja, ist sehr beeindruckend und wenn es dann gerade der Jesusfilm ist, aber bitte, neben all den Vorteilen, es hat auch seine Nachteile. Das ist letztlich nämlich nicht der Jesus, den Sie da kennenlernen, sondern es ist letztlich der Jesus, den der Regisseur sich vorstellt und den der Schauspieler spielt. Und ich sage nur deshalb, wir müssen da ein bisschen Acht geben, wie wir das Ganze einsetzen, dass wir hier nicht wieder etwas fördern, was wir im Nachhinein dann nicht wollten. Zum Beispiel bringen wir ja, wenn wir den Film bringen in unterentwickelte Länder, dann bringen wir ihnen ja auch das ganze Filmmedium und alles, das bringen wir alles mit. Die Probleme, die wir heute haben mit bei uns, mit den Filme schauen und mit dieser Sucht, die kommt dann einfach zeitversetzt irgendwann später dorthin, wenn die Technik fortgeschritten ist. Also das hat alles zwei Seiten. Ich habe nichts dagegen, wenn der Jesusfilm verwendet wird und wenn sich Menschen Massen bekehren wegen dem Jesusfilm, wunderbar. Aber wir sollen das Negative auch wissen. Und wir sollen das, wenn wir es gebrauchen, dann nur widerwillig. Dann sollten wir auch die Nachteile genauso wissen und wir sollen die Menschen dann schleunigst ins Wort Gottes führen und weg vom Film. Wir verwenden dann den Film zuerst, um sie zu ködern, aber dann müssen wir schauen, dass wir den Film möglichst schnell wieder wegbringen, damit wir sie wieder zum Wort Gottes hinführen. Und das ist da kommt man sich ein bisschen schizophren vor dabei. Ich sage nur, also seid vorsichtig in dieser Hinsicht. Der Film kam dann, ja, dann war das so, früher war das für uns weltlich, wenn das heißt, wir gehen ins Kino. Also als junger Christ, ich kann mich gut erinnern, ich habe als ganz junger Christ, für mich gehört es ganz klar zum Weltlichsein, wenn man ins Kino geht. Und ich hatte da schon ein gestörtes Verhältnis zum Kino und bin auch nur ganz selten gegangen, nur wenn es hieß, also den Film musst du unbedingt sehen oder das ist der Ben Hur oder das ist irgendwas, das ist jetzt gewaltig, nur diesen Film, dann machte ich solche Ausnahmen. Aber heute ist es so geworden, dass das Kino oder der Film im Fernsehen oder das Video, das wir untereinander als Gläubige weiterreichen, von Gläubigen zu Gläubigen, das ist wie eine neue Modeerscheinung geworden. Und wir verbringen dann unsere Zeit, unsere wertvolle Zeit, mit dem Anschauen von einem Film zum nächsten und immer wieder. Und dann, was leidet? Bibelstudium und Gebet, Menschen nachgehen, einzelne Gespräche. Die Zeit, die muss ja irgendwo hingehen. Und es macht... Ja, wenn das jetzt ein so guter Film war, es macht Freude schon für den nächsten Film. Ich sage jetzt nicht süchtig, ich sage, es macht Freude für den nächsten Film. Und auf diese Weise haben wir heute eine Filmgesellschaft leider auch unter den Christen. Und ich muss sagen, das macht mir Bauchweh innerlich. Ich habe jetzt mir selber vorgenommen, ich möchte also das drastisch reduzieren in meinem eigenen Leben. Ich habe eigentlich nicht so viele Filme gesehen und doch meines Erachtens zu viele Filme gesehen. Und was geschieht hier eigentlich? Letztlich ist es für mein Denken nicht gesund. Denn ich kann letztlich nur mich hinsetzen und mich als Zuschauer jetzt berieseln lassen. Es geht gar nicht anders beim Film. Ich kann nicht aktiv beteiligt sein und über das Ganze nachdenken, das ist viel zu schnell. Das geht vielleicht bei einer Dokumentation oder bei einer Diskussion, wo man dann vielleicht sich die Meinungen von denen anhört. Ja, das gibt es ja, Fernsehdiskussionen oder sowas, aber auch da fragt man sich, wie viel dann der Sinn davon ist. Das ist jetzt noch was anderes, das ist kein richtiger Film, eine Fernsehdiskussion mitzuverfolgen. Aber ich sage nur, der Film als solche... Wir sollten uns gut überlegen, wie stark wir uns von Filmen, unser Leben von Filmen, wie stark wir uns beschäftigen lassen sollen mit dem Anschauen von Filmen. Das Kinowesen brach bei uns nach dem Zweiten Weltkrieg so richtig los. Hier schreibt der Autor: Kann man beten, glauben, bekennen, taufen, kann man das alles fotografieren und schauspielern? Darf man das überhaupt? Lässt sich das Evangelium filmen? Was bringt das Ganze? Glauben kann man nicht filmen. Glauben ist ja was, ist eine Handlung, die man nicht als Film aufnehmen kann. Taufen an sich kann man schon filmen, aber Glauben nicht. Beten, darf man beten filmen? Beten ist eigentlich eine Sache, die zwischen mir und Gott geschieht, und das ist eigentlich nicht eine Sache fürs Kino oder für die Leinwand gedacht. Der Glaube schaut auf das Unsichtbare. Jedenfalls hat das negative Auswirkungen. Das wird jeder, der da reingekommen ist, jeder, der da in diese Sache mit den Filmen viele Filme schaut, wird das zugeben. Es hat seine negativen Auswirkungen. Was ist dann geschehen? Es ist dann so geschehen, dass wir in den Predigten, das ist jetzt die neueste Entwicklung, jetzt haben wir den Beamer. Und ich habe nichts gegen Beamer und ich verwende Beamer oft, diesmal verwende ich ihn nicht, aber anderes Mal verwende ich ihn wieder, da habe ich Gliederungspunkte und es ist wie ein Overhead-Projektor, kann ich den Beamer verwenden, wunderbar. Nur, wenn man den Beamer schon hat, denkt man sich, und weil das so leicht ist, früher haben wir unsere Folien geschrieben und eine Folie kostet viel Zeit und dann hast du 5 Folien verwendet für eine Predigt, das war dann schon viel. Oder? Aber heute, Beamer, ich kann 100 Folien aufzeichnen und ich kann immer wieder Bilder dazwischen bringen. Was geschieht dann? Der andere lehnt sich zurück in den Sessel und wird zum Beobachter, zum Zuschauer. Das ist eine Vorführung. Aber das ist nicht eine Predigt. Eine Predigt ist, wo du voll aktiv mitdenkst, da wird was gesprochen, da wird das Wort Gottes erklärt, du überlegst, hat er recht oder hat er nicht recht, ist das richtig oder nicht, der Heilige Geist hilft dir dabei. Du bist ganz konzentriert auf die Bibel, auf den Inhalt dessen, was gesagt wird. Du bist nicht Zuschauer. Aber heute in vielen Gemeinden haben wir den Beamer jeden Tag, jeden Sonntag. Da werden dann auch mit dem Beamer die Lieder gebeamt. Und überhaupt alles wird gebeamt, weil das ist ja alles viel praktischer. Man braucht nicht mehr ins Liederbuch schauen, man hat dann alles auf der Leinwand. Ich habe auch grundsätzlich nichts dagegen, dass man Lieder auf eine Leinwand tut. Nur, man wird immer mehr zum Zuschauer. Das ist nicht mehr dieses aktive. Und vor allem dann, ich habe gemerkt, da predigt jemand über den Weinberg, Johannes 15. Was macht er? Er beamt ein Rebstock, beamt er an die Wand. Ich frage mich, wieso eigentlich? Eigentlich wissen wir so ungefähr, was ein Rebstock ist. Wieso muss ich den jetzt an die Wand beamen? Das lenkt ab. Wenn das Johannes 15 gelesen wird, Weinstock und Rebe, dann muss ich nicht ein Bild von einem Weinstock an der Wand haben, sondern ich möchte ein Bild vom Weinstock in meinem Kopf haben. Das ist viel wichtiger. In meinem Gehirn. Das Gehirn ist dann aktiv und erinnert sich an Weinstock und Reben. Der Herr Jesus hatte auch keinen Weinstock damals da. Der war nämlich im Haus immer noch. Die Weinstöcke waren irgendwo draußen in Jerusalem. Es war sowieso Nacht und so viel hat man nichts mehr gesehen zu dem Zeitpunkt, als er das gesagt hat. Aber da hat er vor das Auge, das innere Auge, einen Weinstock projiziert, aber nicht vor das äußere Auge. Und so kann die Projektion vor das äußere Auge kann ablenken für die Projektion an das innere Auge. Und so ist es dann so, dann haben wir unsere Beamer-Predigten und mit viel Bild. Und jetzt das Neueste ist dann jetzt, dass man auch Filmeinheiten, weil das ist ja alles heute schon so praktisch geworden, kommt Computer aus, dann kommen in der Predigt Filmeinheiten. Ja, und dann passt irgendwas vom Jesus-Film dazu oder sonst irgendein Film. Ja, das gibt es auch. Wir haben in Zürich haben wir eine Gemeinde, ein Riesending für Jugend, die arbeiten nur noch mit dem Alles war mal dort, die arbeiten nur noch mit großen Beamer, wie heißt eine ICF-Gemeinde, es ist sowas Charismatisches. Oh, jedenfalls, die arbeiten natürlich auch ganz gewaltig mit Stimmung und mit lauter Musik, aber viel mit Beamer. Predige das Wort, 2. Timotheus 4, Vers 2, predige das Wort. Zu einfach. Nicht beame das Wort, predige das Wort. Halte dich daran zur rechten Zeit oder zur Unzeit, zu einer guten Gelegenheit oder schlechten Gelegenheit, predige das Wort. Das lebendige Wort Gottes, das ist es, das die Wiedergeburt vollbringt. Und der Feind will uns abziehen. Es kommt immer wieder was Neues, immer was anderes, was uns abzieht vom Wort Gottes allein. Reicht denn das Wort Gottes nicht aus? Reicht denn die Bibel nicht aus, wenn wir die auslegen, wenn wir Vers für Vers durchgehen? Der schreibt hier, das klassische, allein das lebendige Wort Gottes ist der Same der Wiedergeburt. 1. Petrus 1, Vers 23, ihr seid wiedergeboren aus dem lebendigen Wort Gottes. Das klassische Machtmittel moderner Diktatoren zerstört nur den heilsamen Glauben, also der Film oder das Bild, zerstört nur den heilsamen Glauben. Und was haben wir dann? Bildbeeinflusste Menschen, Bildbekehrte, solche Menschen sind nicht auf das Wort Gottes konzentriert. Und das ist die Gefahr. Also die Gefahr ist, dass wir in diese Richtung gehen. Da verschiebt sich etwas von Geist zu Fleisch. Geist, das Wort Gottes, wenn das Wort Gottes lesen, alles, was wir vor uns haben, ist vom Heiligen Geist. Jedes Wort, das da drin steht, ist vom Heiligen Geist. Und der Heilige Geist will unseren Geist erreichen. Wenn ich aber jetzt gewisse Medien verwende in der Verkündigung, um die Sinne anzusprechen, was erreiche ich dann? Die Sinne. Und das ist nicht Geist, das ist Fleisch. Das ist das Diesseitige. Das Fleisch ist die Dynamik, die diesseitigen Kräfte, die diesseitige Dynamik, das, was mich mit dieser Welt verbindet. Und ich soll nicht, der darf mich aber nicht dirigieren, das darf ich nicht leiten. Ich lebe im Fleisch, natürlich lebe ich im Fleisch, im Leib lebe ich. Ich lebe in einer Welt, ich bin mit 5 Sinnen mit dieser Welt verbunden. Aber es gibt mehr als diese 5 Sinne. Und im geistlichen Bereich darf mich das Fleischliche nicht leiten. Deshalb ist es, ist es berechtigt, dass wir hier über dieses Thema nachdenken, wie weit sollen wir Beamerbilder und Computerbilder und bewegliche Bilder einsetzen in der Verkündigung, in der Lehre. Ich gebrauche oft Landkarten. Und früher habe ich eine Papierlandkarte gehabt und dann habe ich die Overhead-Landkarte gehabt und jetzt habe ich die Beamer-Landkarte. Und das ist ein gutes Mittel, ich verwende das sehr viel, setze das sehr viel ein. Und meine Gliederungen, das setze ich auch ein, den Beamer. Aber ich will keine Bilder verwenden für meine Vorträge, ich wehre mich gegen jegliches Bild. Was anderes ist, wenn ich einen Vortrag halte über eine Reise in die Ukraine und wenn ich jetzt ein bisschen erzähle und dann sage ich, das ist der Bruder so und so und dann werfe ich das Foto von dem Bruder so und so an hin, damit sie wissen, wie der ausschaut. Das ist ganz was anderes, ja? Missionsvorträge. Das ist ja klar, dann kann man sich vorstellen, wie es in der Ukraine ausschaut und wie das Gemeindehaus ausschaut und die Geschwister dort und so weiter. Klar, davon reden wir nicht. Wir sprechen hier von der Illustrierung praktisch. Noch etwas. Wir sind dabei, unsere Seele zu verkaufen, heißt es in der Post und Telegraphie Wien 1968. Das ist kein christliches Wort, keine christliche Zeitung gewesen. Wir sind dabei, unsere Seele zu verkaufen. Allabendlich sitzen wir auf der Lauer vor unserem Fernsehgerät und starren auf die Scheibe, die uns Nebel und Dunst vormacht, um das wahre Leben zu verbergen. Die Nachrichten werden zurechtgeschnitten, die Rundfragen aus einem vorauskalkulierten Zweck angepasst, als ginge es um Sendungen der Waschmittelfirmen. Literarische Werke erscheinen willkürlich zensuriert und andere sind von den Darbietungen überhaupt ausgeschlossen. Man kann zur gleichen Sekunde Millionen der gleichen seelischen Erschütterung preisgeben. Also man kann zur gleichen Sekunde Millionen Menschen der gleichen seelischen Erschütterung preisgeben. Wisst ihr, wann wir das erlebt haben? 11. September, oder? Die ganze Welt hat im gleichen Moment die gleichen Erschütterungen bekommen. Das ist doch nicht normal. Und wie auf Kommando lacht ganz Europa im selben Augenblick auf um unmittelbar darauf wieder befehlsgemäß in Traurigkeit zu versinken. Man kann chauvinistische oder politische Wellen hochpeitschen und ein ganzes Land in Empörung aufbrüllen lassen. Ein paar geschickte Steuermänner lenken Kunst, Kultur, Wirtschaft und Politik, weil es ihnen gelungen ist, das Unberechenbarste, das menschliche Denken und Wollen zu erfassen und in vorbereitete Geleise zu zwingen. So stehen die wichtigsten Eingangspforten für unsere Seele, für alle offen, die sich vorgenommen haben, uns zu beeinflussen. Bild und Ton haben sich als das beste Medium zur Formierung fremden Denkens erwiesen, und es gibt kein Entrinnen mehr aus jener festen Umklammerung, in die wir einst so ahnungslos hineingerannt sind. Noch ärger wird es unseren Kindern ergehen. Wir stehen stumm daneben und sehen zu, wie Sex und Verbrechen in allen Publikationen hochgespielt werden und so weiter und so weiter. 1968 in Wien, aus irgendeiner, ich weiß nicht, was das war, Post und Telegrafie. Und wie recht haben die? Wir sind dabei, unsere Seele zu verkaufen, und zwar die Welt erkennt das. Also wir sollen als Christen da umso mehr wach werden. Der Medienwissenschaftler McLuhan wurde gefragt, ob es eine wirkliche Gefahr durch den Fernseher gebe. Er antwortete, es führe innerlich in die Tiefe, in ein total universelles Universum der Verstrickung. Es zerstöre unser gesamtes politisches, erzieherisches und gesellschaftliches und institutionelles Leben. Das Fernsehen werde die ganze Gesellschaftsstruktur in kurzer Zeit auflösen. Also auflösen ist vielleicht, würde ich jetzt nicht sagen, aber es verändern, oder? Das Fernsehen ändere das Leben der Sinne und der Psyche. Das sagt auch ein Mann, der jetzt nicht von gläubiger Seite kommt, ein gewisser McLuhan in Für und Wider. Das war jedenfalls vor 1979. Ein Leitartikel aus der Schaumburger Nachricht 1979, Fernsehen total. Das flimmernde Bild nimmt den Menschen in seinen Bann. Es lässt keine Nebenbeschäftigung zu, außer Nüsse knabbern und Bier trinken. Kann man nachdenken beim Blick auf den Bildschirm? Die Frage ist absurd. Fernsehen ersetzt das Nachdenken. Die suggestive Wirkung, die von der Gleichzeitigkeit von Bild und Wort ausgeht, lässt ein kritisches Aufnehmen fast nicht mehr zu. Ja. Das Medium ist die Botschaft. The medium is the message. Das hat jemand dann gesagt, im Englischen ist das ein Wortspiel. Das Medium ist die Botschaft und das Medium ist die Massage, die Seelenmassage. The medium is the message. Die Massage. Hier noch etwas. Eigentlich wollte ich euch reden lassen, aber lassen wir das noch fertig. Die Antwort lautet, ja. Fernsehen greift viel mehr durch das an, was es an sich ist, als durch das, was es anbietet. Er sagt, das Fernsehen an sich ist das Problem, nicht die Sendungen. Beim Fernsehen werde ein sogenannter Narzisskomplex erzeugt. Was ist ein Narziss? Das kommt aus einer griechischen Sage, von irgendeinem Mann, der schaut ins Wasser und sieht sein Spiegelbild und meint dieses Spiegelbild ist jemand anderer, und er starrt dort ganz hin. Er erstarrte, als er sein Bild im Wasser sah, das er fälschlich für eine andere Person hielt. Das Fernsehbild setzt sich aus 3 Millionen Punkten pro Sekunde zusammen. Also das war damals noch. Heute haben wir ja LED oder wie heißt das? Wie heißt das? AD? HD. HD heißt es, danke. Das Fernsehbild setzt sich aus 3 Millionen Punkten pro Sekunde zusammen. Diese spukhaft-gespenstische Geschwindigkeit kann der Zuschauer gar nicht erfassen, setzt aber das zentrale Nervensystem unbewusst unter Druck. Der dadurch erzeugte permanente Schock führt zur hypnotischen Starre. Das haben wir beobachtet bei den kleinen Kindern. Das 3-jährige Kind sitzt vor dem Fernseher und wird total starr und schaut nur noch mit offenem Mund da hinein. Das kann das gar nicht wirklich aufnehmen. Es wird berieselt. Der Computer ebenfalls, er überspielt Bewusstsein und Sinne, aber bei ihm fehlt dieses narzisstisch-narkotische Anfälligwerden. Ja, und so geht es weiter. Jedenfalls, hier ein Test. Man hat dann versucht, in 1972 hat man Menschen einen Test unterworfen. 184 Leute, Männer und Frauen, hatten sich verpflichtet, ein Jahr lang aufs Fernsehen zu verzichten. 184 Menschen. Ein Jahr lang. Wie viel glaubt ihr, haben es geschafft? Wie viel glaubt ihr? Keiner. Nicht ein einziger von den 184 Personen hat den Test durchgehalten. Ich glaube, ich habe das aus einem anderen Buch, der Manfred Spitzer hat den gleichen Test erwähnt, und dort schreibt er, in dem anderen Buch schreibt er noch, nach 5 Monaten war der Letzte, der aufgegeben hat. Nach 5 Monaten. Bei 93% der Testpersonen bildete sich in dieser fernsehlosen, schrecklichen Zeit ein Aggressionsstau, den sie durch häufigeres, intensiveres Schlagen ihrer Kinder abreagierten. Frauen ihrer Ersatzbefriedigung beraubt, suchten gleichwertigen Ausgleich außerhalb des ehelichen Lagers. Man mag solchen Umfragen Bedeutung beimessen oder nicht. Die Gefahr ist vorhanden und man sollte ihr von vornherein mit größtmöglicher Enthaltsamkeit begegnen. Für jemanden, der natürlich nie Fernsehen schaut, wie mich, oder fast nie sowas sieht, dann ist das wahrscheinlich kein Problem, aber das sind normale Leute, die sind mit Fernsehen aufgewachsen, und die können das kaum aushalten. Aber das zeigt die Wirkung. Das ist aber jetzt nur Fernsehen, aber wir sprechen heute von Computerfernsehen, wir sprechen heute von Internetfernsehen und von iPod-Fernsehen und YouTube-Filme schauen und so weiter. Das ist alles noch viel stärker heute. Und ja, eins wollte ich noch ich finde es jetzt nicht, da war noch eine Aussage, na, anders mal. Sind dazu jetzt noch, wir sehen, dass wir da ein Problem haben mit den Filmen, und wir machen positive Erfahrungen, wenn wir mal irgendwo hinfahren oder wenn wir mal sagen, wir machen jetzt mal eine filmlose Zeit, wenn wir mal sagen, wir haben 3 Wochen kein Fernseher, 3 Wochen kein Computer, 3 Wochen kein Internet, 3 Wochen kein Handy und 3 Wochen kein iPod und kein iPad und wie das sonst noch heißt. Wir haben das mal 3 Wochen nicht. Dann machen wir besondere Erfahrungen. Und wir kennen das schon fast nicht mehr, weil wir die Sachen so alltäglich gebrauchen. Aber diese Erfahrung, die ist eine Urlaubserfahrung, oder? Was im Urlaub hat, aber selbst im Urlaub haben wir ja unsere Handys dabei, und manche haben es auch im Urlaub. Jetzt heißt es bei der Anzeige im Urlaub WLAN gratis. Ja. Also das ist schon gedacht, dass man die Sachen auch im Urlaub jetzt mitnimmt. Aber das hat sehr positive Auswirkungen, wenn wir mal verzichten auf das. Und ich denke, wir sollten das mal untersuchen, ob das bei uns auch funktioniert. Gott sagt, was sagt Gott? Gott sagt, der Herr ist in seinem heiligen Palast, schweige vor ihm, ganze Erde. Das ist Herr Habakuk 2, Vers 20. Jesaja 30, Vers 15. Im Stille sein und Vertrauen würde eure Stärke sein. Psalm 37, Vers 7, sei stille dem Herrn und harre auf ihn. Klagelieder 3, Vers 26, es ist gut, dass man stille warte auf die Rettung des Herrn. Psalm 62, Vers 2, wahrlich, zu Gott ist still meine Seele, von ihm her ist mein Heil. Die Gläubigen werden in Psalm 35, Vers 20 die Stillen im Lande genannt. Die Stillen im Lande. Und was ist der verborgene Schmucke? Der verborgene Schmuck der Frau, ein sanfter und stiller Geist. Und eine Stelle hatte ich noch in Jesaja, habe ich jetzt nicht hier, in Jesaja heißt es, er wird sie weiden an stillen Orten. Ja, Psalm 23 auch, er weidet mich an stillen Wassern. Wir sind aufgefordert, mehr in die Stille zu gehen. Die Schrift sagt uns das an vielen, vielen Stellen. Aber es wird heute immer lauter, lärmender und unruhiger. Jetzt von eurer Seite her. Gedanken, Fragen. Was gibt's noch? Entgegnungen.